Ja, mache weit den Raum deines Zeltes. Ich weiß nicht, ob er denkt, jetzt gehen wir alle die Camper. Ja, gerne. Ja, gerne, okay. Gut. Oder alle auf Zeltstadt oder irgend so, gell? Genau. Ganz genau. Ja. Das Spannende war, bei der Vorbereitung hatte ich irgendwie diverse Bibelverse, was auch immer, und ich bin immer wieder an dieser Aussage hängen geblieben. Mache den Raum deines Zeltes weit. Und heute Morgen, so als wir unten gebetet haben, da ist mir nochmal so aufgefallen beim Herlaufen, ich weiß nicht, vielleicht ging euch das auch so, wenn die Sonne so scheint und diese Luft so toll ist, dann schnaufst doch automatisch durch und holst nochmal Tiefluft und willst so richtig, oder? Und das ist dieses Weitmachen. Dann machst du deinen Brustkorb weit und siehe da, plötzlich gehst du aufrechter und ein bisschen bewusster und ne, so kommst du dann daher. Ich finde es spannend. Das ist eine Übung, die meine Krankengymnastik vor vielen, vielen Jahren immer wieder mit mir geübt hat, von wegen, ne? So. Also aufrecht sein, Raum einnehmen und eben diese Zelte weit spannen. Ich möchte ein bisschen euch mitnehmen, dass ihr einfach merkt, wo bin ich da unterwegs gewesen. Wenn wir die erste Folie mal angucken, ich habe noch mal kurz zusammengefasst, was ich vor ein paar Wochen gepredigt habe. Da war das Thema, du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und wenn ihr euch erinnert, haben wir festgestellt, noch mal auch das vertieft, dass Gott sagt, so wähle denn das Leben. Also, dass ich eine Wahl habe. Erst haben wir vielleicht gedacht, oh, ist ja komisch, ich bin ja im Leben, also ne, was soll das, ich lebe ja. Aber wir haben festgestellt, an manchen Punkten kommt doch irgendwie, und eben, ich liebe diesen Schweizer Ausdruck, was Tödeliges da hinein. Also etwas, was wie so ein Moder oder ein Todesgeruch hat, eben Sachen, die uns am Leben hindern wollen. Und wo ich dann eben nicht so fröhlich frisch unterwegs bin und auch gar nicht irgendwie aufrecht und durchschnaufig. Aber Gott sagt zu uns, wähle das Leben. Und ich habe dort schon ein paar Mal so gesagt, ja, manchmal kostet uns das was, denn Leben empfinden wir ja und erleben das ja auch nicht nur als was Cooles und dass alles easy peasy läuft und dass ich hier rausgehe und das Glück kommt mir sofort entgegen, sondern wir haben ja alle Situationen, die durchaus auch ganz schön knackig sind, oder? Und wo du denkst, du meine Güte, was ist denn das für ein Leben? Und genau darum geht es noch ein Stück mehr, weil mir ist aufgefallen, oder auch als wir, Tommy und ich, nochmal so über die letzte Predigt miteinander geredet haben, dass an vielen Stellen dieses Leben durch uns selber auch wie Eingrenzungen oder Blockaden kriegt, sodass sich das gar nicht richtig entfalten kann. Also mal so, ne? Eigentlich gibt es von Gott her richtig coole Verheißungen. Und wir sitzen, glaube ich, öfter mal da und denken, wo ist das denn? Und warum erlebe ich das in meinem Leben vielleicht nicht? Und eben, wir haben an manchen Punkten sicher auch schon, was weiß ich wie oft, gebetet, dass das in Realität kommt. Und irgendwie geht nichts. Und da möchte ich euch nochmal so ein Stück mit reinnehmen, weil durch diese Erfahrungen, die wir machen, denken wir uns irgendwann, boah, das bringt ja nichts. Oder wenn irgendwas nicht funktioniert, naja, dann bin ich halt nicht richtig oder so. Und bevor wir das jetzt vertiefen, möchte ich noch mal ein Stück hingehen, wie denkt Gott denn eigentlich? Und dieser Vers aus Jeremia 29, gell, wir kennen den, glaube ich, alle, aber leben wir mit dem? Da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Also das ist ja eigentlich was richtig Fettes, oder? Richtig cool. Damit kannst du schaffen. Damit kannst du gestalten. Ich habe noch ein paar andere Sachen zusammengetragen, gell? Und das ist sehr, sehr rudimentär. Also, ne, da gibt es ganz, 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 ganz viel mehr. Aber ich habe einfach mal ein paar Big Points rausgenommen. Dieser Text im Hesekiel 37, da schildert Gott mit dem Hesekiel zusammen, wie Totgeglaubtes in Leben hineinkommt. Also, nur mal so, auch im Alten Testament war das schon möglich. Dann der Lazarus, gell? Oder die Tochter des Jairus, wo Jesus wirklich sie auferweckt. Dann werden Menschen geheilt. Dann hat er die Speisung von den 5000, also von ein paar Brote, ein paar Fische und alle werden satt. Wow. Und Jesus gibt an vielen, vielen Punkten durch sein Leben Hoffnung in die Leben hinein und eine Wegweisung. Und er sagt selber, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, also dass sie Leben haben und die Fülle. So, jetzt bin ich mal ganz frech. Wenn du mal in dich reinhörst und da mal so gucken gehst, wo fühlt sich's voll an? Gibt's die Fülle? Oder denkst du, naja, da ist schon noch Luft nach oben? Und ich möchte euch einladen, dass wir da heute eine Runde hungriger werden, dran zu bleiben, dieses Mehr zu wollen und in diese Fülle reinwachsen zu wollen. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen wie und wo. Also, der ganze Vers aus dem Jesaja 54 heißt, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Uiuiui. Wörtle an die Schwabe. Spare nicht. Mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Und dann, wenn ihr den Text mal zu Hause weiterlest, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Verheißungen, wo Gott sagt, und dann wird, und dann wird, und dann wird. Und zwar, es sind alles dann Lebenssituationen, wo jemand sagt, boah, ich habe keinen Mann, boah, da geht das und das nicht. Boah, da ist das schiefgelaufen. Boah, Kinder habe ich mir gewünscht. Boah, das und das. Und immer wieder nimmt Gott Bezug und sagt, hey, und es wird sich ändern. Ich möchte ein bisschen mal mit euch gucken, wie entstehen denn überhaupt solche Festlegungen? Oder vielleicht muss man erst mal sagen, was sind denn so Festlegungen? Habt ihr eine Ahnung, was sind Festlegungen? Also ich sage euch eine, das war schon immer so und deswegen machen wir das wieder so. Ne? Das ist eine Festlegung. Tradition, genau. Gibt es noch mehr? Ihr dürft gerne auch reinrufen. Ich habe schon noch einiges hier auf Lager. Erziehung auch unter Umständen, genau. Oder in unserer Family läuft es so und so und du musst das so machen. Oder gestern hat jemand auch was Cooles erzählt, so, man geht nicht in der Jogginghose einkaufen. Genau, okay. Heutzutage ist das anders, früher war das so.
Ganz genau.
Ja. Oder dass ich so vielleicht auch solche Muster habe, wo ich denke, nur wenn das so und so läuft, dann ist es richtig. Das sind Festlegungen. Oder gibt noch bessere Sachen. Ich blöde Kuh, schon wieder habe ich. Oder ich bin nicht liebenswert. Oder so dieses, aus dir wird nie was Gescheites, was man vielleicht auch in der Kindheit manchmal gehört hat. Vielleicht denke ich auch von mir, mich sieht ja eh keiner. Gott hat mich vergessen. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass ich denke, ich kriege alles hin. Gib's mir, ich mach's, das läuft. Gibt es auch. Solche Festlegungen können auch sein, wenn ich Schnupfen habe, dann sehe ich mich schon halb im Krankenhaus. Ne? Weil das wird bestimmt ganz schlimm. Mhm. Genau. Und gell, häufig sind es auch so Sachen, die so mit immer und mit nie verknüpft sind. Das ist ein gutes Kennzeichen von Festlegungen. Der Punkt ist, das ist ja nicht ganz ohne. Also ich meine, das ist ja nicht aus dem Nichts. Da liegen ja durchaus wahre Begebenheiten und Erfahrungen dahinter. So ist es ja nicht. Und es ist ja nicht unbedingt aus der Luft gegriffen. Aber die Schwierigkeit ist, dass das wie in so einem Negativdingen hängen bleibt und da hänge ich dann. Und dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Raum meines Zeltes weit machen. Ich verrate euch eine Ausnahme. Die haben mir heute Morgen noch geschwätzt. Der Schwab sagt manchmal, ich schaff. Und das darf er sagen. Warum? Weil Jesus unser Hirte ist. Das wäre die Ausnahme. Okay? Okay, gut. Also das heißt, cooler Trick, wenn ihr irgendwelche Festlegungen entdeckt, die euch ein Stück eingrenzen im Leben, dann wechselt es einfach und denkt, ich scharf, dann ist der Hirte mit an Deck. Kleiner Tipp am Rande. Aber gut. Jetzt ist die Frage, was genau sind Festlegungen, also was macht das mit uns? Wir schauen uns mal den Hiob an. Denn der denkt oder der sagt ja danach laut, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Also das heißt, der hatte da Gedankengänge, der hatte Befürchtungen und genau das ist jetzt eingetroffen. Die Wissenschaft und die Psychologie kennt es auch, die nennt es Self-Fulfilling Prophecy. Das finde ich noch einen krasseren Ausdruck. Ja, das heißt übersetzt eine Prophetie, die sich von alleine erfüllt, weil ich das so gedacht habe, pflaster ich praktisch den Weg vor mir her und da laufe ich anschließend drauf und die ganze Situation läuft dann da drauf. Huh. Und gell, wenn ich Menschen begleite, ich erlebe das oft genug, dass das tatsächlich auch so ist, dass Menschen da auch dann wirklich unter solchen Jochen laufen und gar nicht richtig ins Luft holen und ins Leben gestalten reinkommen. Ich habe mal ein bisschen zusammengetragen, was Festlegungen sein können. Sie können das Ergebnis von Erfahrungen sein und auch von Befürchtungen. Und wenn sie so fest zementiert sind, dass ich sage nur so oder dass ich sage nie wird, dann sind es Eingrenzungen. Sie sind ganz oft im Negativen verankert. Sie bewirken auch je nachdem Gedankenspiralen, denn ich denke ja dann manchmal vielleicht sogar ohne, dass ich es groß merke, diverse Situationen 10 bis 20 bis 30 Mal durch und will das Ding irgendwie in den Griff kriegen und lande nachher doch wieder bei dieser Festlegung, die ich getroffen habe. Und sie sind eigentlich wachstumsfeindlich. Weil ich kann nicht weitergehen. Wenn es diese Barriere gibt, dann ist finito. Dann bleibe ich da dahinter zurück. Und meine Entwicklung auch. Und sie sind scham- und angstgesteuert. Es gibt ein Spruch, der wird jüdischem Gedankengut zugeordnet, aber es ist nicht ganz sicher, ob es so ist. Der geht folgendermaßen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich lasse euch mal kurz 1,5 Minuten so mit euch ein bisschen. Merkt ihr, der Start sind die Gedanken. Der Start ist das, was ich über mich denke, was ich über meinen Partner denke, über die Family denke, über die schwierige Situation, in der ich bin, über meine Kollegen und. Nehmt mal so wahr, was es da so in euch gibt. Und wenn wir jetzt von dem, wie wir oft uns auch selber eingrenzen oder von anderen eingegrenzt werden, mal da weggucken und mal zu Gott hingucken, dann steht zum Beispiel im Römer 8 Folgendes. Denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft, indem wir rufen, aber lieber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Sodelein, das ist unsere Identität. Freche Frage, ist dir das klar, wenn du denkst, nie habe ich, und das wird ja nie ebbes? Das ist unsere Identität. Und nur mal so, also ich glaube, dass das nicht wirklich vorstellbar ist mit meinem menschlichen Hirn, wenn da steht, dass ich Gottes Kind bin. Gott ist so groß, Gott hat so viele Möglichkeiten. Gott sprengt eigentlich sowas von mein Denken. Und hey, da bin ich Kind. Also nur mal so, wir haben seine DNA, nur mal ne, zum Wahrnehmen. Ein Kind hat in der Regel die DNA von Eltern. Also das ist in uns drin, dass wir größer denken könnten. Das ist in uns drin, dass wir weggucken könnten von Festlegungen oder von dem, was XY über mich gesagt hat, hin zu dem, wie Gott es eigentlich meint. Oh. Es ist die Frage, ob wir das machen oder ob wir das anstrengend finden. Ganz einfach. Im Johannesevangelium die Verse 16 und 17, da steht, und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Wir haben aus seiner Fülle alle genommen, Gnade um Gnade. Norbert hat vorhin gesagt, manchmal gibt es einen Link zum Jona. Das ist der Link zum Jona. Aber laufe ich in dieser Gnade? Und da steht auch noch was von Fülle, also im Überfluss. Oder gehen wir nicht oft durch diese Festlegung, durch unser begrenztes Denken, gehen wir nicht ganz oft zurück zu dem in diese Gesetzlichkeit, wie es da heißt, das Gesetz durch Mose. Wo es Leitlinien gibt und wo es Vorschriften gibt, aber wir machen ja oft aus so Sachen auch wirklich ein Gesetz. Und dass wir dann denken, nur so. Und das leben wir übrigens auch im Miteinander, sehr deutlich. Auch Gemeindemiteinander, nicht nur Family. Aber die Frage ist, wollen wir das beibehalten? Oder wäre es nicht cool, wir würden uns auf den Weg machen zu sagen, ach, wir sind alle, ups, eins vorne dran, Entschuldigung, wir sind alle Gottes Kinder. Da gibt's mehr. Und eben nicht an dem zu bleiben, dass wir sagen, so muss es sein. Und das ist eine Tatsache oder ein Erscheinungsbild, dass diese Festlegungen tatsächlich nachher wie Glaubenssätze wirken. Es wird mein Credo. Letztens hat mal jemand zu mir gesagt, so bin ich halt. Genau. Schade. Echt schade. Weil es gäbe noch viel mehr Möglichkeiten, wie du sein könntest. So bin ich halt. Und das ist eigentlich eine Lüge. Weil Gott hat uns zum Wachstum hin geschaffen. Gott selber ist kreativ. Er spricht Worte und dann entsteht was. Worte, die Leben schaffen. Das wäre die DNA in uns. Und das, dass es anders läuft, hey, das kommt von der Gegenseite, liebe Leute. Ich bin nicht sicher, ob ich das pflegen will. Noch eine coole Bibelstelle. Im Epheser steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wieder Gnade, Reichtum, ganz viel Segen. Und da steckt auch drin, dass offensichtlich ich das nicht so easy hinkriege vielleicht, sondern dass ich zwischendurch wieder Käse baue oder dass ich zwischendurch da wieder nicht dran denke. Macht nichts. Wisst ihr warum? Genau, wegen der Gnade. Ich habe in der Schleife, in der Stiftung Schleife, da, wo ich immer wieder bin, ein Buch gesehen. Da war der Titel dann nachher, Jona, und dann die unverschämte Gnade Gottes. Das heißt eben genau das, das ist nicht fassbar und das ist nicht einfach so ein Gleisdöggele wo irgendwie, sondern riesig. Okay, das heißt, da kriege ich ganz viel ab davon und für euch reicht es auch noch massenweise. Danke. Merke da, das wäre eine ganz andere Art, wie wir unterwegs sein könnten. Und ich denke, viele von uns leben das ja auch schon und merken ja auch, hey, da will ich rein. Und cool wäre, wir ermutigen uns da drin, dass wir eben nicht in dem kleinen Denken bleiben und in diesen Festlegungen drinne bleiben, sondern dass wir es aufmachen, dass wir durchschnaufen, dass wir sagen, Jesus, ja genau, ich mache diesen Raum von meinem Zelt, von meinem Herzen, den mache ich weit. Und ich erinnere euch gern nochmal an dieses Bild vom Tausch am Kreuz, das ich letztes Mal mit ausgeteilt habe. Da ist genau das, dass Jesus unsere Scham getragen hat. Auch da, wo ich Ablehnung erlebt habe, das hat er getragen. Meine Wunden will er heilen. Ich kann das ans Kreuz bringen. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen Arbeit. Und ja, es nervt vielleicht auch ein bisschen, wenn mich wieder irgendwas verletzt oder das immer noch quietscht und wehtut. Aber eigentlich ist mein Wettlauf der, dass ich möglichst schnell da ans Kreuz gehe und das Zeug wieder ablade, damit es mich nicht weiter nochmal zieht und beschäftigt und keine Ahnung was. Gell? Eben, bei so Sachen, die dann passieren im Miteinander, jetzt hat er mich wieder nicht gehört und ich habe es doch extra gesagt und ich habe mich so gut vorbereitet und dann war das und dann sel. Wisst ihr noch, wir haben da so zwei Wölfe. Das war mal das, ne? Dunkler Wolf ernähren oder den hellen. Also ich habe die Wahl, ob ich darüber gucke, was Käse lief, oder ob ich sage, Jesus, Mensch, schon wieder, ich bring's zu dir, nimm mich mal fest in den Arm, drück mich mal, aber ich weiß, auch wenn ich es nicht spüre, du bist trotzdem da. Und das ist ein Entscheid von mir. Das ist ein Entschluss von mir, zu sagen, okay, Jesus, ich düse lieber zu dir und ich gurke da jetzt nicht in dem rum, was mir da so Mühe macht. Es gibt in der Bibel total viele Verse über Worte, was Worte bewirken können, kennt ihr sicher auch alle. Ich habe trotzdem mal zwei rausgepickt. Aus Sprüche 21, da heißt es, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Also heißt, ich tue mir selber was Gutes damit, wenn ich nicht in diesen Festlegungen oder in diesem Negativen weiter unterwegs bin. Es tut meiner Seele gut. Ich kann was tun dazu. Ich bin dem nicht einfach ausgeliefert. Und im 2. Korinther heißt, wir können diese Gedankenfestungen gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Was ist denn dieser Gehorsam Christi? Man könnte das jetzt wahrscheinlich tiefgründig theologisch noch und so weiter. Mein Laienverständnis ist, Jesus ist ja immer wieder zu seinem Vater im Himmel gegangen und hat ihn gefragt, wie soll ich jetzt mit irgendwelchen Situationen umgehen? Wo willst du mich haben? Wo setzt du mich ein? Und er war mit dieser Gnade im Herzen unterwegs. Und er hat das gelebt. Und er hat versucht, Herzen zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Knackpunkt, weil an manchen dieser Stellen geht es uns ja nachher dann mehr eigentlich um uns, dass ich nicht recht habe und dass es schon wieder so gelaufen ist und dass der mir wieder nicht zugehört hat und überhaupt. Aber habt ihr mal wahrgenommen, dass, wie sage ich das, dass das, wenn Menschen mich sehen, dass das gut tut und auch wichtig ist, aber das, was wirklich heilt, ist eigentlich die Begegnung mit Jesus. Weil da, wo Verletzungen drunter liegen, das kann kein Mensch auffüllen, was da war. Das, was deine Eltern dir vielleicht nicht gegeben haben, das kann dein Partner dir nicht nachreichen, das geht nicht. Sondern da ist der Ort, dass ich damit ans Kreuz gehe, dass ich vielleicht mir jemanden hole und sage, hey, können wir mal beten? Ich habe immer wieder diese Erfahrung, dass das so ähnlich immer läuft und ich will da raus. Und Jesus ist derjenige, der in Gnade und in Wahrheit mit uns unterwegs ist. Ich darf bei ihm und vor ihm die Dinge beim Namen nennen. Gar kein Thema. Ich muss es nicht schönreden. Gar nicht. Aber er lädt mich ein, dass ich das, was mir da so Mühe macht und wo ich denke, immer ist es so, dass ich genau das ans Kreuz bringe und sage, Jesus, da will ich raus. Ich will diese Weite von dir haben. Ich will dieses Leben haben und mit dir zusammen Leben gestalten, lernen. Ich habe noch mal eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer mit uns mitgebracht hier, wo er so gesagt hat, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich fange mal hinten an. Ich finde es interessant, dass er sagt, vermeintliche Guttaten. Gell? Wir denken ja manchmal, jetzt bin ich gut drauf, jetzt habe ich es und ich weiß wie und überhaupt. Aber vielleicht sieht Jesus manches anders. Das Gute ist, dass er nicht gleich immer kommt und sagt, du hast aber. Sondern er lässt uns, weil er für uns ist. Und dann gibt es eben diese anderen Dinge, wo uns eben Fehler passieren. Aber für Gott ist das überhaupt kein Problem. Für uns ist es eins. Und wisst ihr, genau das ist ja die Gnade, dass ich kommen kann mit allem Mist, den ich gebaut habe. Sonst wäre es keine Gnade. Und dann ist die Frage, nehme ich Jesus da drin ernst? Oder glaube ich diesem Gekreisel, was es da in mir gibt, oder diesen Glaubenssätzen, die es da schon ewig gibt? Wo gucke ich hin? Nochmal, dieses Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen ausgerüstet hat. Du bist voll bis oben hin eigentlich. Mit Gutem, mit Segen, mit Sachen von ihm. Wenn du das zulässt. Und wenn da, wo es Stellen in unserem Herzen gibt, wo es noch dumpf und dunkel sich anfühlt, wenn wir da sagen, okay Jesus, darfst reinkommen. Darfst auffüllen, darfst verändern, darfst heilen. Und darfst mich vor allem auf diesen Lebensboden stellen, zusammen mit dir. Und dann kann ich hingehen und den Raum meines Zeltes weit machen. Weil ich von ihm diesen Boden gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zelten wart. Wenn du da auf einem schiefen Boden bist, dann ist das alles ein bisschen schwierig. Und wenn es matschig ist und so, auch. Aber deswegen heißt es ja da, hau deine Pflöcke gescheit rein. Aha. Was sind denn meine Pflöcke? Meine Pflöcke sind, dass Jesus für mich ist. Mein Pflock ist, dass Jesus treu ist. Mein Pflock ist, dass er hinter mir steht. Auch wenn ich jetzt vielleicht zittrig hier vorne stehe. Er steht hinter mir und er sagt, ja, yeah, go for it. Und gell, ganz ehrlich, da kommt uns manchmal schon auch ein bisschen unser kritisches Deutschdasein etwas in die Quere. Weil eben, go for it ist nicht unbedingt so. Aber Gott sagt es. Er ist für uns. Er findet es cool. Und ich glaube, wir nehmen das manchmal gar nicht wahr. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das sichtbarer wäre. Ich glaube, der steht ganz oft an deinem Alltag an der Seite und applaudiert und freut sich, dass du so treu deinem Beruf nachgehst. Aber nimmst du das wahr? Wir nehmen eher wahr, oh wei, was steht denn heute alles an und welche Probleme muss ich wieder wälzen und überhaupt? Merkt ihr? Sind wir ganz schnell dabei. Und ganz spannend ist, das ist auch eine Haltungsfrage. Wie gehe ich in sowas rein? Überlege ich mir, welche Probleme erwarten mich? Oder denke ich, ah ja, die und die Sitzung oder die Besprechung oder das und das steht an. Okay, Jesus, dann schauen wir mal, wie das wird. Das wäre jetzt mal so ein Minimalsatz, zu sagen, ich mache es mal anders. Ja? Und ganz ehrlich, ich glaube, die Bude wird voll, dass hier alle Schlange stehen und wir kaum hinterherkommen mit allem, was wir mit Jesus erlebt haben. Heißt nicht, dass ihr nichts mit Jesus erlebt. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Wir könnten mehr in dieses Leben mit ihm hineingehen. Und da, wo wir vielleicht noch Angst haben oder wo wir denken, wie soll das bloß werden? Im Jesaja 41 sagt er, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also ich habe Halt in ihm. Und nur mal so, wenn wir in der Bibel immer wieder mal schauen, Jesus hat für seine lieben Leute ganz oft recht herausfordernde Aufgaben gehabt. Und die haben sie nur mit ihm zusammen meistern können. Und warum ist das so? Weil wir einen großen Gott haben. Es gibt ein Lied, das heißt, Gott, der da groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Das ist ein uralter Song. Vielleicht jetzt auch nicht der Schlauste, aber er drückt was aus. Und also ehrlich, ich will ein größeres Herz, weil ich will mehr. Und ich will, dass da mehr von seinem Leben hineinkommt und sichtbar ist. Und dass meine Denkmuster sich verändern oder auch eben diese Glaubenssätze können noch mehr weg zu ihm. Nochmal, es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und wichtig ist, Jesus zwingt uns nicht dazu, ganz wichtig. Aber er wünscht sich, dass wir mehr mit ihm da unterwegs sind und dass mehr von seinem Leben und von seiner Fülle in unser Leben hineinkommt. Ich möchte einfach gern ein paar Minuten Zeit lassen, dass ihr so mit Jesus mal kurz ins Gespräch gehen könnt und vielleicht so ein bisschen eine Herzensschau, eine Gedankenschau mal kurz machen. Wo bin ich da so? Und vielleicht nimmst du den einen oder anderen Gedanken aus der Predigt auch mit raus und sagst, okay, und da, Jesus, da machen wir mal ganze Sache. Ich bete dann danach und dann übernimmt Norbert wieder. Jesus, du kennst unser Herz und du siehst, was uns jetzt gerade so bewegt hat, was so auch an Gedanken gerade aufgeploppt ist. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Festlegungen oder diese Glaubenssätze dir abzugeben, weil die so verwoben sind mit unserem Leben und auch mit unserer Lebensgeschichte oft. Aber ich danke dir, dass du gesehen hast, wo wir dir das hinhalten. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen so da auch nachschaust und verwandeln und verändern willst, so wie es das Tempo verträgt, wie er das verträgt oder sie das verträgt. Ich danke dir, dass du niemanden überforderst. Aber dein Herzenswunsch ist, dass wir mehr von deinem Leben entdecken und mehr in diesem Leben mit dir laufen. Dass Heilung fließt, dass Wiederherstellung geschieht. Auch da, wo eben solche Stempel manches auch kaputt gemacht haben. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Behutsamkeit, in der du mit uns umgehst. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, der bist, der da mit uns dranbleibt, der uns auch immer wieder manchmal stupfelt und der uns auch die Sicht auch weitet. Oder auch zu sehen, dass ich auch mit jemand zusammen da nochmal hingucken kann, wo es vielleicht wichtig ist, auch die Wurzel genauer anzuschauen. Ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist, Jesus, dass du trotzdem mit all dem uns liebst, mit allem uns annimmst, aber du möchtest uns verwandeln und da mehr von dir hineingeben, einfach weil du weißt, dass das das echte Leben ist, das du dir für uns eigentlich wünschst und was eigentlich so gedacht ist. Und ich danke dir für diese Verse, die der Paulus da geschrieben hat im Epheserbrief, und dass wir die auch beten dürfen, wo es heißt, dass du uns erleuchten mögest, unser inneres Auge erleuchten mögest, damit wir erfassen können, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie groß dieser Reichtum deines herrlichen Erbes ist, das du uns in Aussicht gestellt hast und wie überreich deine Kraft ist, die in uns lebt und wie überreich diese Gnade ist, mit der du mit uns umgehst. Danke, Jesus, dafür. Amen.